Hallo und herzlich willkommen zum Podcast TV Media im Kino. Wir, die TV Media Redaktion, sprechen über aktuelle Kinoneustarts und helfen euch zu entscheiden, für welche Filme sich ein Kinoticket lohnt. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß mit der Folge. Hi zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Heute besprechen wir wieder drei Kino-Neustarts. Das sind diesmal Masupilami, der sechste Teil der Insidious-Reihe und Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Die drei Filme haben wir heute mitgebracht für euch. Und bevor wir über die Filme reden, mal wieder reden wir kurz drüber, wer heute da ist. Und dann habe ich gleich eine Frage für euch, weil passend zum Camp Miasma-Film wollte ich von euch wissen, in welchem Horror-slash-Slasher-Franchise ihr am liebsten gefangen wärt?
Boah.
Jakob, hallo.
In keinem natürlich, aber am ersten wahrscheinlich im Scream-Franchise, weil ich glaube, da könnte man auch Spaß haben, bevor man ermordet wird. Was sagst du, Ina?
Eigentlich, glaube ich, fällt meine Antwort ähnlich aus wie deine, aber vielleicht Scary Movie.
Ja. Scary Movie klingt gut.
Ja.
Die Chancen sind gut zum Leben. Ich würde, hallo Sebastian, ich bin der Sebastian. Hallo? So. und ich würde das Saw-Franchise nehmen, weil...
Saw ist ja kein Slasher.
Ja, aber Horror. Und ich würde dann, weil ich denke mir, hätte ich auch eine Chance rauszukommen. Das ist ja immer auch fair, die Spiele teilweise. Also später nicht so, aber am Anfang war ja ein faires Spiel, wo du was opfern musst. Und die Leute waren ja auch immer, wurden ja auch immer bestraft für irgendwas, was sie gemacht haben. Vielleicht, weiß ich nicht.
Aber so sehr wie du Horror hast, wünsche ich es dir auf jeden Fall nicht.
Ja, das stimmt. Ich habe auch gleich vorneweg Insidious diese Woche ausgelassen. Zwar nicht ganz beabsichtigt, aber ich bin nicht so unfroh drüber, dass ich mir den nicht geben musste.
Du kannst sehr froh sein.
Ja, zu spoilern, du hast nicht viel verpasst.
Gut, dann fangen wir aber mit einem anderen Film zuerst an, und zwar mit Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ina, bitte stell uns den Film vor.
Genau, da geht's um Chris, das ist eine junge Regisseurin, die das Camp Miasma wiederbeleben soll. Dafür will sie die Ikone Billy, glaube ich hieß die, zurückholen. Die ist nach dem damaligen Erfolg dann komplett von der Bildfläche verschwunden und die lebt jetzt immer noch auf dem Filmcamp von damals. Die Chris, die Regisseurin, die reist auf jeden Fall zu ihr und versucht sie dann von einem Comeback zu überzeugen. Ja, und das wird aber ganz schnell sehr persönlich. Also da entwickelt sich dann eine sexuelle Anziehung. Billy konfrontiert Chris dann mit ihren Fantasien und Wünschen, die sie ganz lange verdrängt hat. Und irgendwie checkt man dann oft auch nicht ganz die Grenze zwischen den alten Slasher-Filmen und der Realität. Ja, und das Ganze endet dann in einem blutigen und psychosexuellen Trip, wo es sehr viel um Begehren irgendwie geht. Ich habe ihn geliebt, also ich hatte wenig Erwartungen und ich fand ihn so, so schräg, war so positiv überrascht, hat wirklich Spaß gemacht und ich glaube, es wird ein ganz großer Kultfilm oder ich würde es mir zumindest wünschen.
Ich glaube auch, dass der in vielen Jahren, also ich glaube, den entdecken jetzt schon viele Leute, aber ich glaube auch, dass vor allem für ein junges Publikum, der in den nächsten Jahren so ein Film wird, den man sich immer und immer wieder anschaut und den man dann so rückblickend entdeckt und der so einen Kultstatus erreichen wird, weil er eben für Filmfans auch so viele Anknüpfungspunkte bietet, finde ich. Also es ist eben so ein Meta-Film, also quasi ein Film im Film. Es geht eben um dieses Camp Miasma-Franchise und um eine Regisseurin, die das wiederbeleben will. Und gleichzeitig ist das natürlich ein Film über Horrorfilme. Also es ist die ganze Zeit so eine Film-im-Film-Struktur. Und er taucht dann ja auch in quasi den ersten Camp Miasma-Teil ein. Also wir sehen dann auch wirklich den ersten Camp Miasma-Slasher-Film, der quasi in dieser Filmhandlung existiert. Und das ist auch schon total herrlich schräg und extrem viele visuelle Einfälle. Also wie auch der Killer zum Beispiel aussieht, finde ich auch schon mal großartig.
Das ist so gut gemacht, dass ich mir kurz dachte, gibt's Camp Miasma wirklich? So ist das irgendwas, wovon ich einfach nichts mitbekommen habe.
Ja, sie haben es sehr gut geschafft, quasi ein Franchise zu generieren, dass man dann wirklich glaubt, dass das existiert. Also in dem Film ist das Camp Miasma Franchise ein ganz großes Ding. Und da gibt's ganz viele, sie haben sich ganz viel einfallen lassen, wie sie das eben machen, dass es wirklich quasi, als wäre es wirklich ein Franchise und das ist ein extremer Metafilm. Also sie sind dann ja selber dann Teil des Films, reden auch so, als wären sie dann manchmal im Film. Also sie sagt dann Sachen, die komplett Meta sind, also die vierte Wand doch quasi fast durchbrechen, würde ich fast behaupten. Ich fand ihn ziemlich cool, also wie er gemacht war. Ich glaube auch, dass er, also ich finde, er funktioniert auch, aber mich hat er einfach nicht komplett abgeholt. Ich weiß nicht warum. Ich kann nicht ganz sagen. Ich hätte ihn gern mehr gemocht, als ich ihn mag. Weil ich finde, ich habe ihn mir mit Kinopublikum angeschaut. Die Leute haben so gelacht die ganze Zeit und ich habe gar nicht gelacht. Ich musste nicht lachen. Ich fand ihn nicht so witzig. Ich weiß nicht. Also mich hat er oft nicht abgeholt und ich weiß nicht mal warum. Also es ist wirklich so, dass ich nicht mal sagen kann, ah, ich fand ihn blöd oder so. Er war nicht blöd, aber ich finde ihn sogar ziemlich clever und er war ziemlich gut gemacht und optisch auch sehr ansehnlich und super gespielt übrigens von den beiden Hauptdarstellerinnen von, ich sehe jetzt, glaube ich, Hannah Einbinder.
Mhm. Ja, aus Hex.
Genau. Und die ältere Darstellerin, die Billy, ist Gillian Anderson.
Sie sollten wirklich Gillian Anderson für die Oscar-Nominierung pushen, finde ich. Also wird nicht passieren, aber das wäre auf jeden Fall ein Film, den ich dort mal gern sehen.
Die waren ganz stark. Also das hat mir auch wirklich gut gefallen, wie die gespielt haben. Und ich hätte ihn gern mehr gemocht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wirklich für mich, er hat mich einfach gar nicht so abgeholt auf einer Ebene, die darüber hinausgeht von, wow, okay, das ist ein cooler Film und mir gefällt er optisch und von den Einfällen her. Deswegen bin ich ein bisschen schwer.
Hat er dich nicht voll überrascht irgendwie, dass er eben nicht so wie ein typischer Slasher-Film war, wo Teenager Sex haben und 5 Minuten später sterben müssen, sondern also tiefgründig.
Aber ja, das stimmt schon, aber das habe ich ja auch gewusst. Also ich wusste ja davor schon ein bisschen, dass es jetzt nicht ein einfacher Slasher ist, sondern dass es ein Meta-Take ist über einen Slasher.
Und sagen, ich war voll überrascht, weil ich habe den, also der Film ist von Jane Schönbrunn, ich habe den Film davor gesehen, I Saw the TV Glow, den mochte ich auch. Der ist auch irgendwie sehr ähnlich, da geht's auch schon um so ein Popkultur-Franchise, da ist es eine Fernsehserie und da gibt's auch so eine Art Monster und da geht's auch um Transidentität und so queeren Horror und so weiter, also ganz ähnliche Themen. Aber der hat mich dann nicht so abgeholt am Ende wie der jetzt. Und ich wusste bei Teenage Sex jetzt eben nichts über die wirkliche Handlung. Ich wusste nur, okay, in welche Richtung wird das circa gehen, weil ich den Film davor gesehen habe. Und mich hat er dann konstant extrem überrascht. Also ich finde allein die Opening Credits, was da schon alles passiert, also es hat mich komplett umgehauen.
Mich auch komplett. Ich schaue mir ja Trailer, wenn es geht, nicht mal im Vorhinein an, damit ich komplett überrascht bin. Und ja, ich war hin und weg. Habt ihr euch bei Billy auch am Anfang so schwer getan? Ich konnte es irgendwie so gar nicht einordnen, ob sie jetzt manipuliert oder exzentrisch ist.
Ja, aber das ist, finde ich halt, hat auch viel damit zu tun, wie sie sie angelegt hat. Ich fand das eigentlich ziemlich cool.
Ja, voll.
Also ich fand sie auch, also die wie hat Chris eben auch so eine interessante Figur in Wahrheit und ganz vielschichtig, aber ich weiß nicht warum, vielleicht muss ich mir nochmal anschauen. Ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir nochmal anschauen würde, weil ich ihn einfach gern gesehen habe, aber ich weiß nicht, irgendwie aus irgendeinem Grund, oder vielleicht, ich hätte manchmal so das Gefühl auch, dass mir die Meta-Takes, also wie oft sie eine Schicht nochmal abgepielt haben, dass mir das fast manchmal zu viel war. Also, dass es sich quasi selber dann ein bisschen schon verläuft, ein bisschen, fand ich.
Es stimmt schon. Also, ich finde am Ende, die letzten 20 Minuten oder so, steigert sich schon zu so einem Fiebertraum fast, wo gar nicht mehr klar ist, was ist jetzt was. Aber ich finde, das funktioniert dann so vom Gefühl her. Also, ich habe dann gar nicht mehr drüber nachgedacht, was ist jetzt der Film im Film, im Film, im Film, sondern so dieses große Ganze, es hat schon so eine mystische Wirkung dann gehabt und auch, also was, wie dann Sachen quasi erklärt werden. Es gibt so einen See, der da ist und was dann aus dem See kommt quasi und wie das dann alles aufgelöst wird. Das macht natürlich inhaltlich vielleicht gar nicht so sehr Sinn, aber vom Gefühl her macht es extrem Sinn, finde ich, wenn man es schaut. Also mit was der einen dann zurücklässt. Und es ist schon sehr junges Kino irgendwie, also man merkt auch, dass das sicher eher für ein junges Publikum ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch so richtige Cineasten da irgendwie Freude dran haben, weil der so viele Referenzen hat. Und ich finde auch visuell, der ist ja so ganz künstlich, also zum Beispiel diese Hintergründe.
Ja, die sind Wahnsinn.
Das ist, also in diesem Camp ist es eigentlich so, als hätten sie es aufgemalt.
Genau,
das ist also, die sind da jetzt nicht irgendwo in den Schnee gefahren und haben das da gedreht, also vielleicht schon, aber die Hintergründe sind halt, als hätte das jemand mit dem Pinsel gemalt.
Genau, es ist halt wie so eine Leinwand. Das ist genau das Gegenteil von diesem, was wir letzte Woche geredet haben bei End of Oak Street, wo du den Hintergrund CGI animiert hast und dann schaut er halt aus, ist es so, dass sie es einfach gemalt haben quasi und eine Leinwand hinten dran gemacht haben, als würdest du in einem Studio sein in Wahrheit. Ja. Aber es soll auch so ausschauen. Das ist cool gemacht, das sind coole Einfälle gewesen. Was ich mich immer gefragt habe, ist, ich habe schon ein paar Sachen, also es gibt schon auch viel, glaube ich, über den Film zu diskutieren mit den Themen und so, um was es geht in Wahrheit, mit was ich gar nicht, also der Fokus auf den Süßigkeiten, den habe ich gar nicht verstanden.
Ich glaube, es ist halt so dieser... Es gibt halt vielleicht so eine gewisse Blase, wo so Movie-Snacks, wo es da so eine Kultur darum gibt.
Das
ich glaube, die Leute, die Movie-Snacks gerne mögen, ist das der Film. Also
Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass ich mehr so Movie-Snack-Auswahl habe bei uns teilweise.
Es ist schon sehr amerikanisch. Ja, also diese ganzen Referenzen sind dann auch fürs amerikanische Publikum. Und überhaupt macht es halt mehr Sinn, wenn man amerikanische Slasher-Filme viele gesehen hat.
Ja, voll.
Dann bietet der schon mehr, weil es eben eigentlich diese ganze Thematik ja auf den Kopf stellt. Also in Slashern geht es ja darum, quasi um so sexuelle Anfänge und sexuelles Begehren und dann gleichzeitig so dieses Morden oder bestraft werden dafür oder befreit werden davon und so weiter. Und das stellt der Film halt so komplett auf den Kopf.
Ja.
Aber halt auch auf so vielen Ebenen.
Ja, voll. Mhm.
Das ist, wenn man da schon ein bisschen Vorwissen hat, das sicher hilft.
Das auf jeden Fall. Also wenn man, ist sicher gescheit, wenn man sich in der Slasher, im Slasher-Genre ein bisschen auskennt. Dann versteht man es einfach auch mehr, glaube ich, oder hat mehr Spaß vielleicht sogar noch dran.
Aber alleine der Psycho-Gag so am Anfang, wo es um Psycho, dann Alfred Hitchcock-Klassiker geht, fand ich so witzig. Ja. Also.
Der war gut, aber ich habe auch nicht lachen müssen, aber egal. Was würdet ihr ihm geben?
9 von 10.
Ja.
Ich gebe auch 9 von 10.
Okay, ich würde ihm 6 von 10 geben.
Okay.
Ja. Einfach nur, aber ich würde auch es jedem empfehlen, den das halbwegs interessiert, den anzuschauen, weil ich glaube, dass der schon die Leute abholen kann, wie er euch eben abholt.
Auch, ja.
Allein wegen dem Titel, also ich finde, der beste Filmtitel des Jahres auf jeden Fall und meiner Meinung nach auch vielleicht der beste Film bis jetzt.
Okay, dann gehen wir zum nächsten Film, Masopilami, eine französische Komödie über das Masopilami. Ich weiß nicht, ob Leute das Masopilami kennen, ich glaube schon. Es ist so ein Wie würdet ihr das beschreiben? So ein Affe, der...
Kätzchen mit einem langen Schwanz.
Ja, so einen mega langen Schwanz. Er ist so gelb mit braunen Flecken.
So ein bisschen Pikachu-mäßig.
Ja, er schaut aus wie ein Leopard, finde ich. Oder also so ein kleiner Leopard mit einem ganz langen Schwanz. Also ein
eigentlich kleines Äffchen. Eigentlich unser Fabelwesen.
Ja, okay. Und um den geht's. Und zwar geht's darum, dass David auf Französisch, der arbeitet im Zoo. Und sein Chef im Zoo, gespielt von Jean Reno, der macht irgendwelche fiesen Machenschaften, der macht irgendwelche Experimente im Zoo und der will das Masopilami haben. Das ist das seltenste Tier der Welt und David soll das quasi von Südamerika nach Frankreich schmuggeln. Sonst geht's ihm an den Kragen. Und David hat privat Probleme, also seine Frau oder Freundin, mit der ist er getrennt, beide haben einen kleinen Sohn. Und es geht vor allem darum, also seine Frau Tess oder seine Freundin, oder Ex-Partnerin in dem Fall, ist sehr enttäuscht mit ihm, dass er sich, also immer sich selber, also die Arbeit ist ihm immer wichtiger und so weiter. Und jetzt soll er dann nach Südamerika, genau zum Geburtstag von seinem Sohn, und er nimmt die Familie kurzerhand mit, tut so, als würde er ihnen einen Trip zahlen, quasi eine Kreuzfahrt von Südamerika nach Frankreich, und nimmt die mit. Und in Wahrheit schmuggelt er das Masopilami-Ei auf dieser Kreuzfahrt nach Frankreich. Und unter anderem sind nicht nur die Familie dort, sondern auch ein schusseliger Kollege von ihm, von David, kommt mit. Und ein Forscher, der das Masopilami gefunden hat, ist auch dabei. Und dann schlüpft das Masopilami auf dieser Kreuzfahrt und dann bricht das Chaos komplett aus. Und dann gibt's auch noch irgendwelche Gangster, die das Masopilami einfangen wollen, weil es viel wert ist. Und dann bricht das Chaos komplett aus. Und das war einer der dümmsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe und einer der besten. Das war einer der besten.
Nein.
Ich fand den so geil. Ich weiß nicht warum. Also es wirkt jetzt so, als wäre mein Anspruch sehr, sehr low, aber der war so lustig. Ich fand den so lustig. Ich fand, der hatte so, erstens mal nimmt er sich gar nicht ernst, was ich angenehm finde. Er ist sehr referenziell, also er referenziert viele Blockbuster und so weiter auch. Hat auch so ein bisschen so nackte Kanone-Vibes, wenn du verstehst, was ich meine. Diese visuellen Gags teilweise.
Es ist, ich weiß genau, was du meinst, es ist extrem. Also es ist ja wirklich so ein Slapstick-Wahnsinn einfach. Also.
Ich weiß auch nicht mal, für wen das sein soll, weil
das habe ich mich auch die ganze Zeit
nicht, also für die Kinder, die verstehen die Hälfte der Jokes nicht.
Das ist zu derb einfach auch.
Es ist auch so extrem explizit. Also, es ist ja wirklich ein Familienfilm. Also, dieses Masopilami ist eine Comicfigur.
Ja.
Und diese Zeichentrickserie, die ich nicht kenne, aber ich glaube, die ist ja schon eher für Kinder.
Ja.
Und das ist ja jetzt auch irgendwie so ein Kinderfamilienfilm, der in Frankreich übrigens erfolgreich ist. Also, 6 Millionen KinobesucherInnen in Frankreich. Also, die meisten seit vielen, vielen Jahren wahrscheinlich. Ist unglaublich. Solche Erfolge gibt es im deutschsprachigen Raum nie in den letzten Jahren. Also, das ist wirklich der größte europäische Film seit vielen Jahren. Das ist unglaublich, weil
großartig.
Weil das für einen Familienfilm halt viel zu arg ist. Also ist wirklich was ist da, du musst deinen Kindern schon ganz schön viel erklären, wenn du da aus dem Film
ja, kommst. Ja, Massu Bilami zum Beispiel kriegt einmal Viagra und dann ist sein mega langer Schwanz halt, also sein Schweifen war halt steif und mit dem wird dann gekämpft auch. Und
es aber als Erwachsener habe ich da auch nichts davon irgendwie.
Ich fand's so lustig.
Zeitverschwendung.
Die ersten paar
Minuten, da konnte ich mich echt noch ein bisschen drauf einlassen. Das fand ich ganz lustig. Wo dann von David das Gesicht im Klopapier war oder der Mittelfinger im Busch drin.
Ja.
Das fand ich lustig. Und dann dachte ich mir, was soll das sein?
Wie fandet ihr das Massu Bilami? Also das
voll unnötig. Also den bräuchte
es. Nein, ich meine, von wie es ausgeschaut hat.
Furchtbar.
Nein, der war großartig. Das
Interessanteste finde ich an dem Ganzen, aber...
Ich weiß es nicht, ich habe mich nicht darüber informiert, aber war der animiert? Weil er hat ausgeschaut wie so eine Puppe auch. Also wie so eine mechatronische Puppe.
Vielleicht manche Szenen, aber ich habe gesehen, der hat 30 Millionen Budget und ich weiß nicht, wofür sie 30 Millionen Budget hatten, wenn nicht für dieses animierte Viech. Aber ich finde, der könnte halt rausgelassen werden. Also es ist so geil, dass es ein Massu Bilami-Film ist und das scheinbar ja auch irgendwie hilft im Marketing oder so. Aber den bräuchte es halt nicht. Also was sie da schmuggeln, könnte auch ein Goldbarren sein.
Ja,
das ist völlig egal.
Oder wenn man das zumindest süß macht. Aber ich konnte da emotional...
Ja, der war schon ein bisschen creepy. Ich fand ihn großartig. Mich hat das so abgeholt. Ich weiß nicht warum, ich habe so lachen müssen bei bestimmten Dingen. Und es klingt jetzt, als würde ich immer so über solche dummen Komödien lachen, aber das stimmt nicht. Aber ich fand das, manche Witze haben mich so, mit denen habe ich so nicht gerechnet. Und eben, ich habe es eh vorher gesagt, das hat mich so an die nackte Kanone erinnert. Diese visuellen Gags, wo du dann, oder diese plötzlichen Gags, wo du denkst, wo du richtig merkst, dass es kein ernst gemeinter Film ist, weil da fliegt der Gorilla runter auf die Schaukel und das Kind schießt halt durch die Gegend. Das war so lustig.
Willst du ihn dir nochmal anschauen?
Ich glaube schon, das war schon sehr lustig.
Ich finde, das stimmt schon irgendwie, also mir hat er jetzt nicht so gut gefallen, aber ich finde es schon beeindruckend, mit was für einer Vehemenz so diese...
Es ist ihnen egal. Ja, es ist ihnen egal. Es ist also wirklich...
Beeindruckend, finde ich.
Ich finde auch, also ich habe mich auch dann schon so ein bisschen gefragt, also wie derb wollen sie es eigentlich noch machen? Also diese ganze Chihuahua-Szene war schon auch ziemlich an der Grenze. Aber ja, ich weiß nicht, die Franzosen geben sich da keine Blöße, was das betrifft, finde ich.
Und es ist ja schon, also für das, was es sein will, ist es ja schon auch sehr gekonnt inszeniert irgendwie. Also das sind ja wenige... Also man kann sich vorstellen, die sind jetzt nicht ans Set gegangen, haben sich gedacht, oh, wir improvisieren mal ein bisschen dahin und stellen drei Kameras auf, damit wir es eh einfangen, sondern da ist schon jedes Bild irgendwie auch so durchkomponiert, so absurd das jetzt klingt. Aber die visuellen Gags sind ja schon sehr gut durchgeplant und die einzelnen so Comedy-Set-Pieces, die steigern sich auch so in absurde Höhen immer. Also
ich finde das
cool. Die sind ja schon sehr durchkonzipiert und ich finde, für das, was er macht, ist er schon irgendwie gut gemacht. Nur, ob man sowas mag, muss man halt wissen.
Ich weiß, aber mich hat es auch überrascht, dass ich das mag.
Wie bewertest du ihn, Sebastian?
Ah, ich würde ihm echt 7/10 geben. Ich gebe ihm mehr als ein Jahr.
Das ist gestört.
Nein, ich würde ihm eigentlich sogar gerne mehr geben, aber ich glaube, dass ich mich dann selber ins Ausspiele, wenn ich quasi 8/10 gebe.
Dann wirst du nicht mehr ernst genommen.
Ja,
ich glaube, wenn man so in dem Rhythmus von dem Film ist, während dem Schauen, dann kann der einen schon so bis zum Ende auch packen. Also weil es so, die Gags kommen ja auch in einer unglaublichen Geschwindigkeit oder einem unglaublichen Rhythmus. Also da gibt es ja wenige, also der hat auch gar keine ernsten Momente oder so.
Nein.
Das ist einfach Gag nach Gag nach Gag. Und wenn einem das gefällt.
Du bist sehr begeistert.
Ja, als hättest du
Ich bin schon begeistert.
Gefühlt, aber musste ich ein bisschen dagegen wehren.
Ich habe es während dem Schauen gar nicht gefühlt, aber im Nachhinein bin ich so beeindruckt davon, dass es diesen Film in dieser Art gibt und dass der nicht nur 5 Besucher im Kino hatte, sondern 6 Millionen in Frankreich. Das ist absurd.
Ich muss sagen, ich habe mich einfach an unser Gespräch letzte Woche über Oak Street einfach zurückerinnert gefühlt, wo du gemeint hast, das ist einfach der nimmt sie nicht ernst und das ist spaßig, aber mehr 7/10 ist halt auch nicht drinnen. Und so ähnlich habe ich es auch, nur halt fand ich den, im Gegensatz zu Oak Street, der hat sich gar nicht ernst genommen und das fand ich so witzig. Das ist halt der Unterschied, warum ich das jetzt so gefeiert habe. Aber es ist schon wirklich, ich weiß nicht, ich habe mich manchmal dabei ertappt, wie ich extrem gelacht habe.
Musstest du ein einziges Mal lachen, Ina?
Ja, ganz am Anfang. Ja, also die ersten paar Minuten.
Wo das Massu Bilami noch gar nicht da war. Das dauert auch, das braucht eine halbe Stunde, bis das kommt eigentlich.
Hast du es bis zum Ende durchgehalten?
Ja. Aber ich gebe 1 oder 2 von
10. Okay, ich gebe schon 5. 5 Punkte. Es hat mir nicht gefallen, aber ich bin trotzdem schockiert und beeindruckt.
Es ist einfach schon der tollste Film fast bis jetzt des Jahres.
Okay, zum nächsten, bitte.
Gut, dann reden wir über einen weiteren tollen Film. Ich glaube, so habt ihr das schon. Also ich bin sicher, ihr findet also
ja, also
Insidious 6. Ja.
Insidious 6, Out of the Further. Eigentlich sicher der größte Film oder der, den sich die meisten Leute diese Woche in den österreichischen Kinos anschauen werden von den Neustarts, aber mit Sicherheit der schlechteste. Also alle Leute, die diese Reihe mögen, werden auch hier irgendwie bedient. Es ist halt Teil 6, da kommt jetzt auch nichts Großartiges Neues. Es geht eben um diese Dämonen-Parallelwelt, The Further, wo in jedem Teil irgendwelche Figuren geraten dorthin oder werden besessen oder so. Wie auch immer, es ist mehr oder weniger immer dasselbe. Jetzt gibt es einen kleinen Twist, also es geht jetzt eigentlich um völlig neue Figuren. In den früheren Filmen hat er zum Beispiel Patrick Wilson die Hauptrolle gespielt, der ist jetzt gar nicht mehr da. Es geht jetzt um eine junge Mutter und die zieht in ihr altes Kindheitshaus mit ihrer eigenen Tochter zu zweit. Da ist was ganz Schlimmes passiert in ihrer eigenen Kindheit und sobald sie dann dort ankommen, verschwimmt halt so die Grenze, Realität, Albtraum, diese Dämonenwelt. Sie realisiert dann irgendwann, sie kann in diese Welt reisen und sie kann auch Sachen mitnehmen und das nutzen diese Dämonen dann natürlich aus und versuchen auch wieder in die reale Welt zu kommen und ihr Unheil zu verbreiten und es ist kompletter Blödsinn. Mich beeindruckt das komplett, dass es irgendwie das Horrorgenre hat sich ja voll verändert. Es gibt jetzt wirklich so Horror, der bis zu den Oscars kommt. Da gibt es tiefgründige Themen und es gibt diesen ganzen Elevated Horror und so. Und das ist wirklich wie Horror vor 15, 20 Jahren. Als hätte sich nichts verändert, als könnte man das immer noch genau so machen. Am Anfang gibt es eine ausgedehnte Szene, wo dann am Ende ein Schockmoment kommt. Dann gibt es einen Zeitsprung. Also wirklich, als hätte das eine KI geschrieben. Dann gibt es 10 Szenen, die sich immer so langsam aufbauen auf einen Schockmoment. Dann kommt so dieser Punkt, wo sie realisieren, was jetzt hier passiert. Und dann müssen sie halt irgendwie einen Plan aushacken, um das zu besiegen. Also es ist wirklich so wie Horrorkino, also wie Teil 1, als hätte man dieselbe Struktur genommen und würde es jetzt nochmal machen. Und es ist so uninspiriert und langweilig, finde ich. Er hat ein paar Orgeschockmomente, das muss ich schon sagen. Aber das alleine reicht halt nicht. Das kann jeder Horrorfilm machen, ein bisschen grausig sein.
Habt ihr die vorigen Teile gesehen?
Ich habe den ersten gesehen.
Gar nichts gesehen.
Ich habe auch gar nichts gesehen. Ich fand es richtig eklig. Ich weiß nicht, was da mit mir los war, aber ich musste einmal sogar kurz würgen. Bei der Szene, bei der Zahnszene mit den Haaren im Mund. Boah, ich fand es so eklig. Das hat für mich dann irgendwie echt schon wenig mit Horror zu tun. Mir hat auch gar, also mir hat er nichts gegeben, nein.
Ich hatte das Gefühl, ich habe nur die Trailer angeschaut, ich hatte das Gefühl, er hat einfach nur darauf abgezielt, so hart zu schocken und so ekelhaft zu sein, wie es halt geht.
Und eigentlich hätte man aber inhaltlich, finde ich, was draus machen können. Irgendwie die Fähigkeit von der Gemma, dass sie was aus dem Ewigreich in die reale Welt holen kann. Also eigentlich hätte man ein bisschen Mehrwert zumindest reinbringen können, finde ich.
Also er macht ja auch so psychologische Themen auf. Es gibt ja quasi so ein Trauma.
Eben.
Gut, ich habe das Gefühl, da haben sie gecheckt, okay, das Horrorgenre ist jetzt heutzutage irgendwie mehr. Wir müssen jetzt auch irgendwie eine Story machen. Und dann gibt's ja quasi so eine Familiengeschichte, aber das ist komplett nebensächlich. Ja, also in Wahrheit vergessen sie in der zweiten Hälfte komplett drauf und dann wird's halt schon, also der spitzt das dann schon irgendwie auch gut zu am Ende. Also für Fans, die einfach so Mayhem sehen wollen irgendwie, wo dann hunderte Dämonen kämpfen, das passiert schon, aber die inhaltliche Ebene vergisst dann halt komplett und ich finde, das kann man heute irgendwie nicht mehr ganz so billig machen, auch wenn er irgendwie kompetent inszeniert ist. Also diese einzelnen Horrorszenen, die werden halt so krass ausgereizt. Also da wird halt 5-mal so getan, jetzt kommt gleich das Schreckliche, jetzt kommt's gleich, bis es dann wirklich kommt. Und das geht teilweise, also diese Spannung hält teilweise minutenlang. Ich halte sowas halt gar nicht aus. Aber man muss schon anerkennen, dass das irgendwie gut gemacht ist. Aber das wiederholt sich dann auch. Also da ist dann eine Szene nach der anderen, die immer und immer und immer wieder so ist. Und ich finde das ermüdend.
Ich frage mich nur, weil als ich Evil Dead Burn gesehen habe, den fand ich ganz gut eigentlich, aber ich finde, der hat sich halt nicht so ernst genommen. Und das finde ich, das weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gesehen, wie findet ihr das? Weil das finde ich immer so, wenn man schon so einen Schocker macht, der eigentlich quasi auf inhaltlicher Ebene wenig zu bieten hat, dann finde ich es immer wichtig, dass du quasi auch ein bisschen Spaß hast damit. Und ich weiß nicht, wie findet ihr das da bei dem Film?
Das Gefühl hatte ich gar nicht. Also in mir hat er wenig Spaß ausgelöst, oder?
Ich finde, der hat keine einzige witzige Szene und ich finde, der hat auch nicht diesen Spaßfaktor, dass man beim Zuschauen so sich denkt, so haha, was haben die sich jetzt da verrückt, das einfallen lassen, sondern es ist einfach nur grausig.
Ein Schock, ja, okay.
Und Also den ersten Insidious hat ja James Wan gemacht, der ja wirklich einer der erfolgreichsten Horrorregisseure ist. Und ich kann mich erinnern, der hat vor ein paar Jahren einen Film gemacht, Malignant, wo er sich eigentlich schon über diese Art von Horrorfilm lustig gemacht hat, die er quasi selber mehr oder weniger so in den Mainstream gebracht hat. Und das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Und jetzt kommt dann trotzdem noch so ein Insidious-Film, der wieder genau das macht. Also dieses extrem abgenutzte Horrorkino, finde ich.
Ich frage mich wirklich, wer solche Filme mag. Also es gibt natürlich unterschiedliche Belieben, wie wir wissen, Sebastian, aber wer mag dieses Genre? Also ernst gemeinte Frage an unsere Hörerinnen. Wenn den Film jemand gut findet, ich würde mich da echt gerne mal austauschen, was man daran findet. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Ich glaube, es ist so ähnlich wie halt, wenn man so seichte Romantikkomödien mag. Das ist halt einfach etwas, wo du dich so ein Wohlfühl, was ist blöd, ja eh beim Horror, aber es gibt halt Leute, die wollen das einfach sich quasi beriesen lassen mit Horror und der halt auch sie wenig, wie soll ich sagen, wenig kognitiv vielleicht auch fördert, sondern einfach ja, bam und dann die Schreck und
da
Adrenalin.
Das ist auf jeden Fall dann eine Empfehlung.
Aber ich glaube auch, dass das stimmt, das ist halt wenig fordernd, also inhaltlich ist es nicht fordernd und auch filmisch ist es halt nicht fordernd, also du kennst dich halt, wie gesagt, jede Szene dauert ewig. Du weißt genau, okay, ich sitze jetzt im Kino und warte darauf, dass mich das jetzt gleich schockt. Dann wird halt 5-mal angedeutet, jetzt wirst du gleich geschockt und dann wirst du wirklich geschockt. Und dann machst du dasselbe nochmal und dann am Ende gibt's halt ein bisschen Eskalation.
Ja.
Und so gesehen ist das ja schon auch so was Vertrautes, wo man sich wahrscheinlich drin verlieren kann. Ja. Und wie gesagt, wenn man die Reihe mag, ich habe jetzt auch schon gelesen, viele sagen, das ist der beste Insidious seit vielen Jahren.
Okay.
Okay, wo ist dann die Messlatte, weiß ich halt auch nicht. Im Keller. Aber wenn man die Reihe mag, hat das sicher was.
Ja.
Aber ich finde es komplett daneben.
Wie bewertest du ihn?
Ich würde ihm 2 von 10 geben.
Ja, ich auch ungefähr.
Okay. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig mit den 3 Filmen. Schaut euch Marsupilami an, das will ich nur sagen. Das ist ganz wichtig.
Okay.
Teilt uns gerne eure Meinung dazu mit.
Voll. Genau, sagt uns, gebt uns Feedback, kommentiert, liked den Podcast. Wir hören uns dann wieder nächste Woche und bis dahin habt eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss, baba.
Ciao.